Ja, hallo, guten Tag. Ich begrüße herzlich zu unserer Veranstaltung über HR in der VUCA-Welt. Und ich habe hier neben mir Herrn Jan Klose. Jan Klose hat lange als HR-Director Europe in einem internationalen Unternehmen gearbeitet. Jan, was waren da deine Aufgaben gewesen?
Ich habe mich in erster Linie um das Thema HR Operations gekümmert, also alles, was eigentlich den operativen Personalbereich angeht. Und das in 34 Ländern insgesamt. Das heißt also Recruiting, Payroll, Time Attendance, eigentlich alles, was so operativ zu tun war, ja, mit unterschiedlichen Facetten.
Okay, wir wollen uns heute ja mal darüber unterhalten, welche Aufgaben auf die Personalabteilungen zukommen in den nächsten Jahren. Und wir haben das mal so programmatisch HR in der VUCA-Welt genannt. Wir reden natürlich von großen Schlagworten, aber wenn wir mal kurz schauen, was dieses nun viel benutzte Schlagwort VUCA bedeutet, dann steht das ja für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Um das ein bisschen aufzudröseln, also Volatilität, da geht es um die Anfälligkeit der Systeme für äußere Reize. Bei der Unsicherheit geht es darum, dass die nahe Zukunft ungewiss ist. Gerade im Moment spüren wir das natürlich sehr stark. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir vor allen Dingen auf politische Situationen anschauen. Komplexität, das heißt die Vielzahl von Einflussfaktoren auf unsere Systeme, und die Ambiguität, das heißt, es gibt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten für das, was passiert. Wenn du zurückdenkst an deine letzten Jahre im Unternehmen, du bist ja jetzt auch als freier Berater tätig, was hast du davon gespürt?
VUCA an und für sich ist ja schon mal so ein Begriff, mit dem sich die Organisation also auseinandergesetzt hat, aber der immer für uns auch sehr stark spürbar war. Und ich denke, dass das, wo man es eigentlich am stärksten merkt, ist einfach die Menge, also die Geschwindigkeit der Dinge, die zunimmt. Also einfach, es werden Dinge immer schneller, Anforderungen immer schneller an die Organisation gestellt und es werden immer schneller Umbrüche sichtbar. Also immer mehr Unvorhergesehenes. Also als Beispiel kannst du sagen, okay, wir haben eine Akquisition gehabt und diese Akquisition musste sehr, sehr schnell verlaufen und wurde dann allerdings vom EuGH gestoppt wegen der Marktmacht. Und dann bist du mittendrin in einem Übergang von mehreren Hunderten von Mitarbeitern und musst auf einmal versuchen, eine Organisation in der Organisation zu schaffen, die diese Mitarbeiter auffängt und das alles, während das normale Geschäft weiterläuft. Und das wurde zunehmend der Normalzustand. Dann wurde ein Teil verkauft. Also es hat zunehmend, der Markt wurde dynamischer und damit aber eben halt auch die Anforderungen an uns als Personalmanager.
Klingt so ein bisschen wie eine ständige Operation am offenen Herzen, ein Stück weit. Du hast also eine ständige Veränderung. Die Veränderung hört nicht auf, aber gleichzeitig muss der Betrieb weitergehen.
Ja, und das wurde auch von den Mitarbeitern so gefühlt. Also mal wurde es positiv wurde gesagt, bei uns ist ständig was los. Negativ wurde gesagt, wir haben hier immer so ein bisschen Salami-Taktik. Also wir haben eine Veränderung, die gehen wir an, die schließen wir ab, aber dann kommt im Grunde genommen auch schon gleich wieder die nächste. Also es ist schwer, im Grunde genommen auf weitere Sicht zu fahren, eigentlich immer auf kurze Sicht. Und das bedeutet halt nicht nur für uns als Personalmanager, sondern auch für den Mitarbeiter natürlich viel Unsicherheit.
Wir wollen mal auf vier spezielle Faktoren schauen und die ein bisschen genauer uns im Detail anschauen, die im Moment ganz besonders für eine Situation sorgen, die man mit VUCA, also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität bezeichnen könnte. Es sind vier Sachen. Das ist einmal der demografische Wandel, die Digitalisierung, die politische Volatilität und disruptive Veränderungen in Geschäftsmodellen. Lass uns mal mit dem demografischen Wandel anfangen. Und du hast uns hier eine Studie mitgebracht von RICO. Was sagt diese Studie aus?
Also RICO hat, ich glaube jetzt vor knapp anderthalb Jahren mal angefangen, sich Fragen zu stellen, wie wirken sich eigentlich die unterschiedlichen Generationen in unserer Organisation aus? Es ist jetzt im Grunde genommen an der Zeit, dass wir vier Generationen in der Organisation haben, vom Babyboomer hin bis zur Generation Z sind sie alle vertreten. Was ganz spannend war an dieser Studie, also ging darum zu schauen, was sind eigentlich die unterschiedlichen Anforderungen der Mitarbeiter aus ihrer jeweiligen Generation heraus an eine Organisation? Was wünscht man sich, wie gestaltet sich die Arbeitsweise? Was erstmal ganz gut zu sehen war, war, dass 88% aller Beteiligten, also aller Generationen, sagten, es ist positiv. Also es wird positiv empfunden, dass wir hier mit unterschiedlichen Generationen auch weit verteilt in der Organisation sind. Was aber weniger gut gesehen wurde, waren so um die 54%, die sagten, naja, aber die Arbeitsweisen an und für sich wurden noch nicht angepasst. Soll heißen, es gibt zwar Arbeitsweisen, die wurden an die Babyboomer angepasst und die an die Generation X, aber an die neue Generation, die jetzt nachfolgt, da ist einer der Haken, wo man sagt, Mensch, es könnte besser laufen. Ja.
Da fällt mir zu ein, so ein Satz, den jemand gesagt hat, und da steckt viel Wahrheit drin. Wir möchten eigentlich gerne die Innovationskraft, die Jugend, die Frische dieser Generation nutzen, aber dann stecken wir sie in eine Hierarchie und in Büroräume, die eigentlich aus dem 19. Jahrhundert stammen und statten sie mit einer Technologie aus, die aus dem 20. Jahrhundert kommt, während die zu Hause eine ganz andere Arbeitskultur, eine andere Technologie haben und erwarten dann, dass sie das Unternehmen verändern. Das kann natürlich so nicht funktionieren.
Ja, und das ist auch eine Rückmeldung gewesen. Also gerade wenn du bei Generation Y und Z schaust, ist das Thema Sinn und Sinnhaftigkeit der Unternehmung sehr viel stark. Also es ist ein viel stärkerer Anspruch dieser Generation an das Unternehmen. Und das wurde uns auch wiedergespiegelt. Das wurde uns auch in der großen Organisation wiedergespiegelt, wenn wir Trainees reingeholt haben und die nach einem Jahr durch waren. Und wir hatten ein großes Versprechen hinsichtlich Nachhaltigkeit und inwiefern sich auch Nachhaltigkeit in der Arbeit auswirken würde. In dem Moment, wo die das nicht gespürt haben, wurden wir auch konkret damit konfrontiert. Die sind zu uns gekommen und haben gesagt, Moment mal, das ist nicht das, was uns versprochen wurde. Wir sind zu euch gekommen, weil wir besonders gut sind. Wir hätten auch zu jemand anders gehen können. Also bitte liefert. Das ist also auch nicht nur, dass der Anspruch da ist, er wird auch auf eine andere Art und Weise sehr viel deutlicher und klarer auch artikuliert gegenüber der Organisation, die dann auch reagieren muss, wenn wir gute Leute behalten wollen.
Lass uns zum nächsten Thema kommen, die Digitalisierung. Mir geht es im Moment so, wenn ich mit einem Kunden spreche, egal mit welchem, das Wort Digitalisierung fällt, normalerweise im zweiten oder dritten Satz, kurz nachdem wir Hallo gesagt haben, fällt die Frage, macht ihr was zum Thema Digitalisierung? Wie siehst du das? Also welche Rolle spielt die Digitalisierung in den Veränderungsprozessen in Unternehmen im Moment?
Also erstmal glaube ich, das hat natürlich schon vor einer ganzen Weile angefangen und ich glaube, es hat sich beschleunigt. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein Stück weit, wir leben Digitalisierung nicht erst seit gestern.
Also genau.
Schon eine ganze Weile, aber die Geschwindigkeit hat zugenommen und ich glaube auch, dass auch ein Stück weit mit der Digitalisierung auch wieder Arbeitsweisen einhergehen. Also beispielsweise das Thema Kommunikation. Also das heißt, es gibt Präferenzen für digitale Kommunikation. Kommen wir ja gerade aus der Generationenfrage, die sehr viel ausgeprägter sind. Stellt sich zum Beispiel die Frage auch für eine Organisation, wie machen wir denn überhaupt in der digitalen Welt Kommunikation? Also wie offen und transparent sind wir? Weil vorher hatten wir eine Hierarchie, das war noch gut abzubilden. Da gibt es klare Meetingregeln, da kommen wir alle mit klar. Jetzt heißt es auf einmal, wir machen das digital, ist viel offener, ist viel transparenter, viel klarer. Das ist einmal so, dass die Innenseite. Ich glaube, von der Außenseite her ist natürlich, wenn wir hinsichtlich Produkte, Dienstleistungen schauen, der Speed, der zunimmt, also und durch Digitalisierung einmal die Geschwindigkeit, aber eben halt auch der Markt, also die Markterschließung ist halt gigantisch. Also das heißt, über ein digitales Produkt stehe ich im Grunde genommen vielleicht heute direkt im Konkurrenzkampf mit einer indischen Firma. Die habe ich vorher noch nicht auf dem Schirm gehabt. Es verändern sich aber auch die Arbeitswelten. Das heißt, also auch die Ansprüche an meine Mitarbeiter oder an das, was wir zu leisten haben, also hinsichtlich Skills, das macht einen großen Teil aus. Und ich denke, dass es relativ spät jetzt erst an die Chefetagen kommt, darauf zu reagieren. Und entsprechend ist der Handlungsdruck sehr hoch.
Unsere Frage hierbei ist ja natürlich, was hat das alles mit HR zu tun? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass HR noch nicht so wirklich richtig auf den Zug in den letzten 10 Jahren aufgesprungen ist. Ich mache das mal immer so am Beispiel von virtuellen Teams. Virtuelle Teams oder verteilte Teams, die virtuell zusammenarbeiten, gibt es ja jetzt schon seit langem. Ich habe aber selten eine Personalabteilung erlebt oder eine Personalentwicklung, die gesagt hat, wir machen das zum Thema. Ja. Wir helfen unseren Leuten zusammenzuarbeiten über die Entfernung weg. Wir sorgen dafür, dass sie die Verbindung nicht verlieren. Das menschliche Element, das ja oft beklagt wird in virtuellen Teams. Nein, wir geben das der IT-Abteilung und sagen der IT-Abteilung, macht da mal was für uns. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel.
Ja, ich glaube, also ich gebe dir recht. Ich glaube, dass es lange ein Thema gewesen ist, das man nicht so richtig verorten konnte. Also ist das jetzt Kommunikation, ist das Führung, ist das Personal? Und ich glaube, dass das zumindest aus meiner Erfahrung heraus ist es sehr oft so gewesen, dass virtuelle Teams sich erstmal selbst geholfen haben. Also das heißt, man geht hin und sagt, okay, wir sind jetzt virtuell, wir haben niemanden als Ansprechpartner, also machen wir erstmal. Und in den seltensten Fällen sind Personal, da habe ich zumindest selten gesehen, durch den Laden gegangen und haben mal gesagt, so guck mal, lass uns doch mal nach der Best Practice gucken. Und lass uns mal davon lernen und das als Produkt auf die Schiene bringen. Und das findest du wirklich selten. Das ist natürlich so ein bisschen systemimmanenter Vorwurf so gegenüber HR. HR ist selten virtuell. Ja, meistens ist es lokal. Also aus der eigenen Betroffenheit heraus würden jetzt du und ich vielleicht sagen als Personaler, naja, was wissen wir schon über virtuelles Führen? Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich, man steht da ein Stück weit am Anfang, jetzt auch wirklich hinzugehen, zu sagen, so ist das ein Personal, ist das ein HR-Produkt, innerhalb meiner Organisation Teams zu unterstützen.
Mit dem Thema Digitalisierung gibt es ja auch noch ein anderes Thema, das damit zusammenhängt, das ist nämlich das Thema der Datensicherheit. Ja. Ich habe einen spannenden Satz auch vor kurzem gehört von einem Datensicherheitsexperten, der hat gesagt, ich brauche eigentlich nur einen einzigen Mitarbeiter im Unternehmen, für mich zu gewinnen, auf meine Seite zu ziehen. Und dann habe ich einen Eingang in das IT-System des Unternehmens und damit in das Herz. Das ist ein Thema und offensichtlich ist das ein Thema, was auch Personalabteilungen betrifft, weil sie ja eben mit Mitarbeitern umgehen.
Ja, und eben halt eine Verantwortung, nicht nur eigentlich, sie tragen eine Verantwortung für die Personalstammdaten. Also das ist sicherlich eine Flipside der Digitalisierung ist, damit, wenn wir alles zu Daten machen, wird Datensicherheit zu einem Megathema. Ja. Und wir hatten ja hier auch mal uns eine Studie angeschaut, die jetzt auch mal so auf die Schäden guckt. Also erstmal guckte sie da drauf, wie schätzen wir denn überhaupt Data Security im Bereich Big Data ein? Ja? Und das wird ein immer, immer größeres Thema und es wird sehr schnell ein sehr großes Thema. Und das andere Thema einfach mit den Personalstammen oder mit den Daten, die ich dort habe. Personaldaten sind so ziemlich das, ich würde mal sagen, delikateste, was du eigentlich als Organisation hast. Auch der Gesetzgeber hält dich ja entsprechend verantwortlich. Und umso gefährlicher eigentlich immer zunehmend mehr Schnittstellen, also mehr Systemschnittstellen, immer mehr Außenpunkten zu externer IT, immer mehr Datenaustausch, wächst natürlich exponentiell auf das Risiko von Datensicherheit oder Datensicherheit oder dagegen zu verstoßen.
Nächster Punkt. Jan, müssen wir hier wirklich auch noch über Trump und Brexit reden?
Also ich glaube, über Herrn Trump muss man vielleicht jetzt nicht ganz direkt reden. Aber ich glaube schon, dass das Thema politische Volatilität oder Unvorhersehbarkeit der Dinge im politischen Rahmen schon massiv zugenommen hat. Also jetzt zumindest seitdem wir den Brexit mal vor Augen hatten, vor einigen Jahren, wenn man international, sag ich mal, mit Griechenland verbunden war, musste man sich darauf vorbereiten, dass Banken nicht mehr zahlen können. Das bedeutet auch, man muss sich darauf vorbereiten, im Zweifel mit einem Panzerwagen durch die Gegend zu fahren.
Tatsächlich?
Geld, ja, wie sollen wir Leute bezahlen? Wenn das Bankenwesen eingestellt wird, heißt das Bargeld raus und im Zweifel muss gezahlt werden. Und wir haben es damals so gesehen, wir haben eine Fürsorgepflicht ja auch für unsere Mitarbeiter, ja, dass deren Familien durchkommen, dass sie noch im Supermarkt einkaufen können. Wir haben uns damals entsprechend darauf vorbereitet. Das ist ja nun Gott sei Dank nicht so gekommen, aber selbst wenn wir uns heute einen Brexit angucken, statt dem Brexit, der vor der Haustür steht, mit der Verlagerung von großen Bankwesen von London nach Frankfurt, die ganze Entsendung oder eben halt jetzt derzeit als Google HR-Vorstand zu schauen, wie kriege ich meine Mitarbeiter, die jetzt gerade im Urlaub waren in Indien, wieder nach Hause in die USA, wo ihre Familien sind. Das sind alles Herausforderungen, die haben wir vor einigen wenigen Jahren noch gar nicht gehabt.
Genau, von dem einen oder anderen deutschen Autobauer, der eine Fabrik in Mexiko hat. Ganz zu schweigen.
Ja. Wo die Investitionen bleiben, wenn auch schon Leute eingestellt wurden, das ist eine ernsthafte Herausforderung, auf jeden Fall.
Gut, wir haben noch einen letzten Punkt, über den wir sprechen wollen und dann gehen wir mal auf die Konsequenzen nochmal für HR ein. Der letzte Punkt ist so ein bisschen mit dem Thema disruptive Geschäftsmodelle. Was hast du dazu zu sagen?
Ja, also es tut sich ja einiges am Arbeitsmarkt. Also nicht erst seit heute, schon eine einiger Zeit. Ich glaube, so das Letzte, was wir so gesehen haben, so als ein Trend zumindest in den Staaten, ist das, was wir Big Economy nennen. Das heißt also tatsächlich Lohnarbeiterschaft, also fast Tagelöhnertum von hochqualifizierten Kräften, auch hochqualifizierten IT-Kräften, die aber nur noch tageweise abgerufen werden. Also eine extreme Flexibilisierung, Dynamisierung des Arbeitsmarktes, aber mit weitreichenden Konsequenzen für beide Seiten, also Unsicherheit auf beiden Seiten, nämlich kann ich an dem Tag, wo ich die Person brauche, also habe ich überhaupt einen Job oder kriege ich einen Job, weiß ich nicht, als derjenige, der Arbeit anbietet, aber als die Organisation, die dringend ein Skill braucht und vielleicht auch begrenzte Skills braucht, kriege ich heute überhaupt denjenigen vom Arbeitsmarkt geliefert.
Und zu welchem Preis?
Und zu welchem Preis.
Und mit welcher Loyalität? Ja. Und habe ich ihn morgen noch?
Genau. Und das ist sehr viel mehr Steuerungsintelligenz, die dann wieder auch im Personal sitzen muss, hinsichtlich Vertragsgestaltung, hinsichtlich Pooling, Forecasting, lalala. Es hat sicherlich auch seine Vorteile, aber es hat halt auch neue Herausforderungen.
Okay, Jan, jetzt haben wir ja sehr lange darüber gesprochen, welche Herausforderungen auf Unternehmen und damit natürlich auch auf die Personalabteilung hinzukommen. Was sind denn die Handlungsfelder von Personalabteilung? Was siehst du da auf die zukommen in den nächsten Jahren oder was ist vielleicht jetzt schon deutlich?
Ja. Ich habe uns mal ein bisschen was mitgebracht von CEB. Die Kollegen machen ja immer ganz spannende empirische Studien, um mal so in die Zukunft zu gucken, Trendforschung zu machen. Die haben sich das auch gefragt und haben mal so 1200 ihrer HR-Mitglieder befragt, 2016. Und da kamen eigentlich vier große Handlungsfelder raus. Das eine ist analytische Transformation von Talentmanagement. Was damit gemeint ist, ist im Grunde genommen die Betrachtung, wie bewerten wir, wie sehen wir Talente in der Organisation und wie verändert eben halt auch unsere digitalen Möglichkeiten, unsere analytischen Möglichkeiten, wie verändern die diese Sichtweise? Das zweite Thema ist so das kollaborative Unternehmen, also wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Ja, das ist auch viel im Fluss und auch ein großes Thema für HR, immer zu schauen, welche Herausforderungen stellen sich denn jetzt an Führung und Zusammenarbeit und welche Rolle ist dort eben halt auch für HR zu nehmen, das eben halt gut zu steuern.
Gerade auch im virtuellen Rahmen natürlich.
Gerade auch im virtuellen Rahmen, aber also virtueller Rahmen ist, ich sage mal, so ein Triggerpunkt und gerade wenn wir darüber reden, flachere Hierarchien, mehr Delegation oder vielleicht auch andere Formen der Zielsetzung, ja, also gemeinsam sich Ziele zu setzen in der Zusammenarbeit, die auf einmal sehr viel kollaborativer sind als vorher. Das macht einen großen Unterschied. Der dritte Punkt, Arbeitskraft der Zukunft. Da reden wir eigentlich über das Thema Qualifikation. Also du und ich, was muss das unser Unternehmen oder was müsste unser Unternehmen denn tun, um uns fit im Job zu halten? Damit es auch noch in die nächsten 10 Jahre was von uns hat. Und last but not least, das Thema so nächste Generation von funktionaler Leistungsfähigkeit. Gemeint damit ist eigentlich, was muss eigentlich HR tun, damit HR auch tatsächlich leistungsfähig ist und leistungsfähig bleibt und diese Organisation auch auf seiner Reise am besten unterstützt?
Ja. Lass uns mal ein paar Sachen herausgreifen. Hier vielleicht nur so ein paar Stichpunkte. Was wären so ganz konkrete Veränderungsmaßnahmen fürs HR? Du hast hier so ein paar aufgezeigt.
Ja, also insgesamt, das waren so 11 Punkte. Da will ich jetzt aber gar nicht notwendigerweise so auf alles eingehen, sondern eigentlich so vielleicht mal so die da den größten Schwerpunkt hatten. Also bei der analytischen Transformation von Talent war das eigentlich wirklich das Thema Vorhersagefähigkeit. Und zwar Vorhersagefähigkeit darüber, wie sich Menschen, Talente, besondere Talente in meiner Organisation entwickeln. Einmal eine bessere Datenbasis dafür zu haben, also die Menge an Daten, die ich benutzen kann, um eine gute Vorhersage zu machen. Das ist aber nur der eine Teil, das ist, sag ich mal, der statistische Teil. Aber das andere eben halt auch gemeinsam mit einer Führungsriege zu gucken, wie gut können du und ich in der Hypothesenfähigkeit werden, darüber, wohin die Reise geht, um es dann nachher mit diesen Daten zu überprüfen. Also immer wiederkehrend zu schauen, was glauben wir, wo sich unsere Leute hinentwickeln werden, unsere Top-Talente hinentwickeln werden und auch klare Voraussagen, immer besser werdende Voraussagen darüber zu treffen, unser Geschäft zu planen.
Das heißt, sowohl Recruitment als auch Talentmanagement wird ja inzwischen immer mehr digitalisiert. Da gibt es schon ganz viele Anbieter auf dem Markt. Das heißt aber im Schluss, wenn ich das richtig verstehe, was du sagst, die Aufgabe von HR wird noch strategischer, als sie ohnehin schon war in diesem Bereich.
Noch strategischer und noch mehr auch den Umgang vom Leadership-Team damit erzwingen. Ja, das kollaborative Unternehmen, vielleicht da nochmal die beiden Punkte, die da ganz klar durchkamen, ist einmal, also einmal Thema Performance Management.
Oh ja.
Und das Thema, ich sag mal, Menge der Interaktion im Performance Management und vielleicht auch in der Entwicklung. Das eine war ganz klar zu sehen, mit zunehmender Geschwindigkeit und zunehmender Volatilität der Dinge braucht es eine Vereinfachung des Performance Management Systems. Was heißt das? Wenn Ziele mittlerweile nach 3 Monaten obsolet werden, dann müssen wir eine einfachere und simplere Art und Weise finden, dynamisch Ziele auch zu setzen und auch durchzusteuern. Und das hakt wieder idealerweise auch genau dort ein, dass man halt sagt, okay, das eine ist Zielsetzung, gemeinsame Zielsetzung und Zielüberprüfung, aber das andere ist eben halt auch Konversation um die Entwicklung herum. Also das heißt, neben der formellen Konversation, die halt, was weiß ich, einmal oder zweimal im Jahr stattfindet, zur gemeinsamen Zielbeurteilung, wie es gelaufen, kommen eben halt auch sehr viele, sollten mehr informelle Austausche kommen, um eben halt auch immer wieder zu gucken, sind wir auf dem richtigen Weg, was sollte da sein, was sollte wegfallen, und ich kann es eigentlich wirklich nur empfehlen, auch eine Sicherheit auch damit zu kommen, eine höhere Sicherheit auf beiden Seiten, was kann ich von dir erwarten, was kannst du von mir erwarten, wohin geht die Reise und wo befinden wir uns.
Ja, ich habe ohnehin das Gefühl, dass die klassischen Performance-Management-Systeme sehr stark unter Beschuss und sehr stark in die Krise gekommen sind. Denn die Frage ist, steigern wir tatsächlich damit noch Leistung oder behindern wir Leistung, wenn das wirklich nur noch ein Check in the Box ist und einmal ein Gespräch am Ende des Jahres. Davon abgesehen, was für ungeheure Ressourcen Sie binden, die vielleicht besser eingesetzt werden können. Also ich glaube, da werden wir sehr viel Veränderungen sehen. Was gibt es noch?
Ja, Arbeitskräfte der Zukunft, klar. Das heißt, wenn wir hier über Entwicklung sprechen, reden wir auch über, was müssen wir tun, wenn es noch nicht so ist, wenn wir noch nicht weit genug sind. Und ich glaube, da ist die Schwierigkeit zunehmend auch einfach zu schauen, wo entwickelt sich gerade unsere Organisation, wo entwickelt sich der Markt hin. Ich glaube, ein super Beispiel vor 1,5, 2 Jahren war das Thema HTML5, Flash-Programmierung. Flash war in aller Munde, alles wurde auf Flash programmiert. Auf einmal kam HTML5 vorbei, als die Technologie eben halt im Web, eben halt auch gerade für Webshops etc. pp. Also wirklich Kerngeschäft für viele. Und es gab so gut wie niemanden, der diese Sprache beherrscht hat. Ja, es war also im Grunde für viele, viele Organisationen wirklich schmerzhaft, dann erstmal nachher hinterher zu gehen. Oder beziehungsweise für natürlich die Programmierer, die dann obsolet waren mit ihren bisherigen Fähigkeiten. Also wirklich ein Gefühl dafür zu entwickeln, wohin steuern wir, was für Skills werden wir benötigen und wie schnell müssen wir die bekommen, wo kriegen wir die her und wer kann das eigentlich lernen, ist ein zentraler Faktor. Und es wird also auch für da wieder, das ist ja strategische Rolle vom HR, der Dialog mit dem Geschäft, aber eben halt auch der Blick nach draußen und zu sehen, gucken wir vielleicht gerade nicht breit genug, welchen blinden Fleck haben wir, um da tatsächlich strategisch anzusetzen. Und last but not least, HR eben halt selbst. Deswegen haben wir ja auch unseren Dialog hier heute ein Stück weit ja auch angefangen. Das große Thema Change. Jetzt vielleicht auch als eine Opportunity, also eine große Möglichkeit, auch eine Chance, dass zum Beispiel Businesspartner, die bereits dort gute Erfahrungen haben, noch stärker auch im Verbund in einer Organisation auftreten. Hier war das große Thema gerade Bündelung von Change-Kompetenzen in einer Organisation, um flexibler und schneller im Grunde genommen die Organisation zu unterstützen und weg von so einem kleinen Spezialistentum dort zu kommen.
Und das wird ja interessant sein, weil viele das ja den Personalabteilungen wegnehmen wollen, beziehungsweise auch nicht alle Personalabteilungen so glücklich damit sind. Es hat ja in der Vergangenheit dann nicht funktioniert, wenn das zentralisiert von einer zentralisierten Personalabteilung gemacht wurde und sehr weit entfernt vom Business war.
Das war auch ein ganz interessantes Gespräch, das ich jetzt hier im Rande unserer Veranstaltung ja geführt habe. Genau das Thema, die Fragestellung, sollten wir Change in HR lassen, ja oder nein? Und es ist ein Branding-Thema. Also es geht schon darum, wie verkaufen wir es und wie breit müssen wir es eben im Zweifel machen. Und es gab durchaus auch Stimmen, die gesagt haben, Ich glaube, um die Wichtigkeit der Sache darzustellen, braucht das Ding einen eigenen Namen und wir brauchen mehr Ressourcen als nur Personaler. Wir müssen vielleicht auch jemanden aus der Strategieabteilung dazu holen oder aus der Kommunikationsabteilung oder aus dem Marketing, um eine starke Change Capability zu bauen. Das kann später vielleicht wieder in HR gehen, aber es wurde oft gesagt, man traut das HR nicht so zu. Aber ein eleganter Weg wäre zu sagen, na gut, dann machen wir halt unsere eigene Abteilung drauf und nennen das Ding auch anders. Und da gab es auch viel Zuspruch.
Um so langsam zum Schluss zu kommen, gibt es sonst noch wichtige Dinge, von denen du glaubst, dass sie ganz bedeutsam für die HR in den nächsten Jahren werden?
Ich glaube, HR sollte, also das ist eine persönliche Meinung, glaube ich auch das Thema Energiehaushalt der Organisation im Auge behalten. Das ist jetzt kein gigantisch neues Thema, aber ein zunehmend wichtiges Thema. Also sprich, jemand, der die Hand am Puls der Organisation hält, um auch festzustellen, wie geht es uns eigentlich gerade? Ja? Also mit der Menge an Geschwindigkeit aber auch Menge an Veränderung, die da kommt, haben wir noch genug Energie? Was brauchen wir denn, um wieder mehr Energie zu haben? Also wir wissen, wir müssen uns alle verändern. Und der Wandel wird sich nicht aufhalten lassen, aber wir müssen es eben halt auch in einem langen Marathon auch schaffen. Ja, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und der zweite Punkt ist nach wie vor auch immer noch mal stärker für Scheitern als Lernform, als produktive Lernform auch aufzutreten. Denn wenn wir irgendetwas gelernt haben über hochinnovative Organisationen in einem digitalen Zeitalter, dann ist das, dass sie einen sehr, sehr guten Umgang mit Scheitern in ihrer eigenen Entwicklung gefunden haben und extrem schnell lernen zu scheitern, aber dann auch weiterzumachen und genau das Richtige zu tun.
Zum Abschluss noch mal ganz kurz auf das Thema HR Business Partner eingehen. Wir haben es ja jetzt schon mehrmals erwähnt in unserem Gespräch, auch im Hinblick darauf, dass wir in diesem Jahr eine Ausbildung für HR Business Partner anbieten. Wie wichtig oder wie signifikant siehst du die Rolle des HR Business Partner Modells in der momentanen Zeit?
Also ich glaube, er ist nach wie vor wichtig. Ich glaube aber gleichermaßen auch, dass er sich weiterhin entwickeln muss und auch wieder ein Stück weit neu erfinden muss. Mhm. Ich glaube, an und für sich ist die Rolle wunderbar angelegt, um Thema im agilen Bereich oder im weiteren Change-Bereich auch mit aufzunehmen. Also um dort auch neue Antworten in der Organisation geben zu können oder um mich mal zu mobilisieren und zu hinterfragen. Ich glaube aber auch, dass es auch dazu gehört, sich eben halt auch immer wieder ein Stück weit auf der einen Seite in Frage zu stellen und neu zu erfinden und sich auch dieser Themen anzunehmen und auch mutig anzunehmen. Gerade das Change-Thema, sagtest du ja auch vorhin, es gibt auch Tendenzen, die dahingehen und sagen, ja, man sollte Change aus HR ganz rausnehmen. Hier geht es wirklich um, greift die Opportunity, also geht ran, nehmt euch den Teil und geht mutig voran. Ich glaube, das ist das Gesetz der Stunde.
Und ich kann mir vorstellen, dass in der Zukunft auch noch neue Aufgaben auf HR zukommen werden, wenn wir sehen, wie stark und wie schnell der Wandel ist und wie wichtig es ist, dass Menschen aus verschiedenen Unternehmensbereichen miteinander vernetzt werden. Wer könnte das besser machen eigentlich als die HR, die ihre Stränge, ihre Netzwerke in die ganze Organisation hat, wenn sie das Kartenblatt richtig spielen? Jan Klose, ich danke dir herzlich für das Gespräch.
Oh ja, vielen Dank.
Wenn Sie die neue HR-Welt mitgestalten wollen, laden wir Sie herzlich ein zu unserer HR-Business-Partner-Ausbildung, die im Sommer beginnt. Mehr Informationen dazu bekommen Sie auf unserer Webseite orangecpm.de. orangecpm.de. Die Musik zu diesem Podcast kommt von bensound.com. Ich bin Holger Nauheimer und ich freue mich über jeden Austausch zum Thema HR in der VUCA-Welt. Schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail unter holger.nauheimer@orangecpm.de. Bis zum nächsten Mal.